Ja, liebe Gemeinde, ich habe mal eine Frage an euch. Und zwar, wenn wir so ein Buffet hier haben, wie zum Beispiel letzten Sonntag oder auch ein anderes Buffet, nehmt ihr dann eher die Sachen, die ihr kennt, oder ein kulinarisches Highlight von etwas, was ihr vorher noch nie gegessen habt? Ich frage mal ab, wer isst eher das, was er vorher noch nie gegessen hat? Also wer probiert gerne was Neues aus? Und wer isst eher das, was er schon immer kennt? Also es ist ziemlich ausgeglichen, würde ich sagen. Es gibt Menschen, die probieren gerne neue Sachen aus. Es gibt Menschen, die probieren das gerne im kulinarischen Bereich aus, aber auch vielleicht manchmal, indem man reist, indem man neue Dinge ausprobiert, Neues kennenlernt. Es gibt einen Reiz von dem Unbekannten. Ich denke, im Kulinarischen ist es manchmal noch mal ein bisschen anderes. Das betrifft ja nur die Geschmacksnerven. Da muss man sich auf nicht ganz so viel Neues einlassen. Für den anderen wiederum ist das auch schon sehr viel. Wenn man sich freiwillig auf etwas einlässt, dann ist es ein Abenteuer, dann ist es etwas Besonderes. Und trotzdem sind wir Menschen insgesamt oft so angelegt, dass wir eher das Bekannte und das Vertraute mögen. Wenn wir etwas haben, auf das wir uns verlassen können, weil wir wissen, dass es so ist, wie es ist. Wir haben eben schon von Miriam gehört, dass die interkulturelle Woche in der kommenden Woche beginnt. Und hier in Kelkheim hat die Stadt überlegt, wir nehmen daran teil. Da hinten liegen so Broschüren, wo man unterschiedliche Sachen mal ausprobieren kann. Vorletztes Wochenende konnte man zum Beispiel das eritreische Neujahrsfest feiern. Heike war zum Beispiel auch da und konnte ganz neue Speisen ausprobieren, Neues kennenlernen, die Musik von Eritrea kennenlernen und verschiedene andere Dinge. Und so findet man auch noch weitere Highlights, wenn man mal durch dieses Heft durchguckt, wo man mal hineinschnuppern kann in so eine andere Welt. Diese interkulturelle Woche wurde von den Kirchen ins Leben gerufen, 1975, weil man beobachtet hat, dass die ganzen Arbeiter, die wir uns nach Deutschland geholt haben, damit sie uns unterstützen in unserer Arbeit als Arbeitnehmer, dass diese Menschen eigentlich kaum Kontakt zu Deutschen hatten. Und man versuchte, oder haben die Kirchen haben gesagt, das muss sich ändern. Ihr müsst von der Politik etwas tun, damit diese Menschen integriert werden. Weil die kommen doch nicht nur zum Arbeiten und sind dann wieder weg, sondern die leben hier. Und es baut sich quasi fast so eine Parallelgesellschaft auf. Und die Politik ist da dran. Sie versucht immer mehr dafür zu tun. Und es ist einfach so, dass wenn Menschen aus anderen Ländern zu uns kommen, dass etwas Unbekanntes kommt. Oder wenn wir in andere Länder gehen, dass es manchmal diesen Reiz hat, wenigstens im Urlaub das mal auszuprobieren, dieses andere, dieses Unbekannte. Und so reizvoll Unbekanntes manchmal sein kann, so macht es uns gleichzeitig auch manchmal Angst. Wenn etwas fremd ist. Wenn jemand zu uns kommt, wenn das schon sein muss, dann wäre es wenigstens schön, wenn er so wird wie uns, wie wir. Das ist eine Art, damit umzugehen. Und genau das ist etwas, was wir in unseren Gemeinden, finde ich, ganz oft entdeckt haben. Und dass wir denken, wenn jemand zu uns kommt und wenn sich dann jemand bekehrt, dann muss er eigentlich so werden wie wir. Und wie das normal ist, als Christ zu leben. Die Frage ist nur, was ist schon normal, als Christ zu leben? Genau dieses Gefühl von dem Unbekannten, wenn etwas zu uns kommt oder wenn jemand anders ist und wie man sich dann mit diesen Menschen verhält, genau dieses Gefühl hatten schon die ersten Christen im Neuen Testament immer mal wieder. Nicht, weil so viele Flüchtlinge zu denen gekommen sind, sondern weil zwei ganz verschiedene Kulturen aufeinander getroffen sind. Und die ersten Christen haben sich gefragt, was passiert mit denen, die sich neu bekehren? Werden die wie wir? Oder müssen wir uns öffnen und die Gemeinde so gestalten, dass auch andere daran Platz finden? Wie sehr muss man sich verändern? Und Gemeinde verändert sich nun mal, wenn sie wächst. Und das ist eigentlich was total Schönes. Und trotzdem ist es manchmal schwierig, damit umzugehen, wenn sich etwas verändert. So ist es bei uns Menschen. Wir wünschen uns Veränderung, aber irgendwie soll es doch auch manchmal bleiben, wie es war. Ich lese uns den Predigttext vor aus Epheser 2, die Verse 11 bis 22. Denkt daran, was ihr früher gewesen seid. Ihr gehört ja zu den Völkern, die von Juden die Unbeschnittenen genannt werden, aber sie selbst haben doch nur die Beschneidung, die Menschen vollziehen können. Ihr jedenfalls wart früher von Christus getrennt. Ihr wart Fremde und gehörtet nicht zu Gottes erwähltem Volk. Die Zusagen, die Gott seinem Volk gemacht hatte, galten für euch nicht. Ohne Hoffnung und ohne Gott lebtet ihr in der Welt. Damals wart ihr dem wahren Leben fern, jetzt aber seid ihr ihm nahe durch die Verbindung mit Jesus Christus. Durch das Blut, das er vergossen hat, ist das geschehen. Er ist es, der uns allen den Frieden gebracht und Juden und Nichtjuden zu einem einzigen Volk verbunden hat. Durch sein Sterben hat er die Mauer eingerissen, die die beiden getrennten und zu Feinden machte. Denn er hat das jüdische Gesetz mit seinen Forderungen beseitigt. So hat er Frieden gestiftet. Er hat die getrennten Teile der Menschen mit sich verbunden und daraus den einen neuen Menschen geschaffen. Er hat die beiden in einem einzigen Leib, der Gemeinde, vereinigt und hat ihnen durch seinen Tod am Kreuz den Frieden mit Gott gebracht. Am Kreuz hat er alle Feindschaft ein für allemal ausgelöscht. Diese Friedensbotschaft hat Christus allen verkündet, euch, die ihr fern wart, und ebenso denen, die nahe waren. Durch ihn dürfen wir beide, Juden und Nichtjuden, in einem Geist vor Gott, den Vater, treten. Ihr Menschen aus den anderen Völkern seid also nicht länger Fremde und Gäste. Ihr gehört zum Volk Gottes und seid in Gottes Hausgemeinschaft aufgenommen. Ihr seid in den Bau eingefügt, dessen Fundament die Apostel und Propheten bilden. Der Schlussstein aber ist Jesus Christus. Er hält das ganze Gebäude zusammen und durch ihn wächst es zu einem heiligen Tempel, der ganz und gar von ihm, dem Herrn, bestimmt ist. Durch die Verbindung mit ihm seid auch ihr in diesen Tempel eingefügt, der sich durch den Geist Gottes aufbaut. Die beiden Kulturen, die in der Gemeinde in Ephesus, aber auch in anderen Gemeinden im Neuen Testament in unterschiedlichsten Konstellationen aufeinander trafen, waren also die Kulturen Judenchristen und Heidenchristen. Ich habe das schon ein paar Mal, oder das habt ihr schon sicher in Predigten öfter mal gehört, und trotzdem ist es etwas, das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Die Juden, die Jesus Christus als den verheißenen Messias erkannt hatten und ihr Leben jetzt auf Jesus ausrichteten, und dann gab es die Menschen, die Jesus ganz neu kennengelernt haben, die entweder gar keine Religion im Hintergrund hatten oder irgendwie eine andere Religion, und die nun den dreieinen Gott kennenlernten und zum Glauben an ihn fanden. Und dann haben diese beiden Menschengruppen natürlich ganz unterschiedliche Traditionen. Die einen sind in einer ganz engen Tradition aufgewachsen, in denen die Frömmigkeit den ganzen Alltag durchgeprägt hat. Es gab Speisevorschriften. Man hat nicht das gegessen, was andere gegessen haben. Es gab die Sabbatruhe, die eingehalten worden. Es gab tägliche Gebete, die den ganzen Alltag bestimmt haben. Ein äußeres Zeichen dafür war die Beschneidung, an denen das sich hier im Text am Anfang gerade als Zeichen auch, wo die Konflikte hochprallen. Denn demgegenüber standen nun die Heiden, die auch ein Leben hatten, das auch irgendwie geprägt war und das auch seine eigenen Traditionen hatten. Und die kommen jetzt dahin und ich vermute, sie haben hinterfragt, warum die anderen etwas machen, wie sie es machen. Warum, welche Regel oder welche Tradition das Leben bestimmt. Und wie wichtig diese Traditionen nun für ihren neuen Glauben sind. Und ein schmerzhaftes Beschneidungsritual, das man eigentlich bereits im Säuglingsalter vornahm, wo die Wahrnehmung, das Erinnerungsvermögen und auch die körperlichen Einschränkungen nicht so eine große Rolle spielen, haben ihnen einfach nicht eingeleuchtet. Vor allem, weil auch Jesus, in dem, was man von Jesus erzählt hat, die Menschen aufgerufen hat, sich taufen zu lassen und nicht die Menschen aufgerufen hat, sich beschneiden zu lassen. Gleichzeitig waren natürlich die Juden, mit denen er gesprochen hat, alle schon beschnitten. Trotzdem fragten sie, warum muss das sein? Und gerade daran hat sich der Konflikt so ein bisschen hochgeschaukelt. Und das, man merkt, es sind wirklich zwei verschiedene Welten, die hier aufeinander prallen. Unterschiedliche Lebensweisen. Und beide Kulturen halten daran fest, dass sie ihrem Glauben auf ihre Art und Weise Ausdruck verleihen. Und dass das richtig ist, dass sie die richtige Schlussfolgerung treffen. Und es liegt dann nicht mehr fern, dass man sagt, wenn die anderen ihren Glauben so anders leben und so wesentliche Dinge weglassen als wir, glauben die dann wirklich richtig? Sind sie wirklich richtige Christen? Um zu zeigen, wie schnell man in so eine Gedankenspirale kommen kann, wie schnell man das hinterfragen kann, ob andere wirklich das so richtig machen, ob sie wirklich das leben, was sie eigentlich wollen, kann ein ganz harmloses Beispiel verdeutlichen, womit man sich nicht gleich gegenseitig den Glauben abspricht. Es gibt Kulturen, in denen ist Freundlichkeit ein ganz hohes Gut. Und auch wenn ich hier schon vielen unfreundlichen Menschen begegnet bin, würde ich sagen, das ist eigentlich auch etwas, was in Deutschland einen hohen Stellenwert hat. Freundlichkeit ist gut. Und es ist für uns sehr höflich, wenn wir jemanden zum Kaffeetrinken einladen und der hat am kommenden Wochenende gar keine Zeit, wenn der uns sagt, tut mir leid, ich habe keine Zeit. Es gibt andere Kulturen, in denen ist es sehr unhöflich, wenn man Nein sagt. Und wenn man sagt, tut mir leid, ich habe keine Zeit, ist das eigentlich ein Nein. Es ist sehr unhöflich, sowas zu sagen. Und dann umschifft man diesen Termin lieber oder kommt 2 Stunden zu spät, weil es wäre so unhöflich, Nein zu sagen. Beide Kulturen versuchen höflich zu sein. Und beide halten das andere für extrem unhöflich. Einfach abzusagen, Nein zu sagen, das ist unfreundlich. 2 Stunden zu spät kommen, mal ganz ehrlich. Ich bin Deutsch. Das ist doch unhöflich. Beide haben das Bedürfnis, höflich zu sein. Und es kommt gegenseitig als extrem unhöflich an. Und dann ist mit einmal nicht nur der andere das Verhalten in dieser Situation unhöflich, sondern irgendwann denkt man wirklich, boah, die sind doch echt unhöflich, die, welche auch immer Volksgruppe das sein mag, die so reagiert. Die Deutschen, die immer Nein sagen. Viele aus dem Geschäftsbereich kennen das wahrscheinlich auch, dass Deutsche gerne schnell mit ihrem Thema auf den Punkt kommen und dass es andere Kulturen gibt. Da muss man erst mal ein paar Rituale durchführen, ein paar Gespräche führen, bevor man dann zum Geschäftlichen kommt. Es ist im Prinzip vorausprogrammiert, dass es beim Zusammentreffen verschiedener Kulturen zu Missverständnissen kommen kann und zu Unverständnis. Das kann passieren, wenn ein Bayer nach Ostfriesland kommt, ein Baptist in einen katholischen Gottesdienst kommt, ein Mitfünfziger in einen Jugendgottesdienst schnuppert oder auch, wenn ein Iraner nach Kelkheim zieht. Die Frage ist immer, wie geht man dann damit um? Geht man einander aus dem Weg? Schimpft man über das, was fremd ist, über das andere? Ignoriert man es einfach? Betont man vielleicht doppelt und dreifach, warum die eigene Kultur so wichtig ist? Oder fragt man nach, warum der andere so ist, wie man ist, wie er ist? In dem Bibeltext heute geht es ja nicht nur um den Konflikt zwischen 2 fremden Kulturen, sondern es geht um 2 christliche Kulturen und um die richtige Zugehörigkeit zu Gott. Nicht um allgemeine Kulturunterschiede und Differenzen. Und doch wird hier in diesem Bibeltext ein Schluss gezogen, der auch bei den ganz normalen Alltagsdifferenzen hilft. Und zwar, besinnt euch auf das Gemeinsame. So groß die Unterschiede zwischen uns Menschen auch sein können, wir sind alle Geschöpfe Gottes. Wir brauchen Nahrung, wir brauchen Kleidung und wir brauchen Liebe. Und für alle diese Menschen wurde das Blut Jesu Christi vergossen, um Frieden zu unserem Gott herzustellen. Egal, ob wir das glauben oder nicht, Gott sieht in jedem einzelnen Menschen, egal wo er herkommt, einen wertvollen und geliebten Menschen. Und er wünscht sich für diese Menschen, dass wir in Frieden zu ihm leben und ein gutes Miteinander haben. Und wenn es dann aber schon nicht die Menschlichkeit ist, die uns alle irgendwie miteinander verbündet, die uns dazu bringt, Unterschiede zwischen uns Menschen nicht zu hoch zu hängen, dann sollte es für uns Christen die Liebe und damit der Friede Jesu sein, der uns dazu bewegt, trotz Unterschiede aufeinander zuzugehen. Das kann sehr schwer und herausfordernd sein. Vor allem im Umgang mit unterschiedlichen kulturellen Ausprägungen. Aber es ist eine Pflicht als Christ, dass wir uns hier immer wieder hinterfragen und auch mal korrigieren lassen und schauen, wo wir andere beurteilen oder dann vielleicht sogar verurteilen. Jesus hat sich aus Liebe zu uns Menschen hingegeben, um den Frieden zwischen Gott und uns Menschen zu ermöglichen. Er hat auch den Frieden und damit hat er auch den Frieden unter uns Menschen möglich gemacht, weil er gesagt hat, ich stelle eine Brücke her zwischen mir und Gott, also zwischen uns Menschen und Gott. Und diese Brücke reißt gleichzeitig die Mauern, die drumherum stehen, mit ein. Der Friede ist durch Jesus machbar geworden. Das bedeutet nicht, dass er überall eingetreten ist. Das wissen wir selber alle zu gut. Aber er ist möglich. Es ist möglich, Frieden herzustellen oder auch sich selbst zurückzunehmen und nicht Unfrieden herzustellen. Dadurch, dass wir uns nicht selbst gerecht machen können, sondern alle davon abhängig sind, dass Gott uns gerecht macht, werden die Mauern von Jesus eingerissen. Wir sind alle Kinder des einen Gottes und stehen damit auf einer gemeinsamen Basis. Und auf dieser gemeinsamen Basis verlieren Unterschiede an Bedeutung. Ein gemeinsames Fundament ist damit gelegt. Wenn man Seminare über das interkulturelle Miteinander besucht, dann wird fast immer das Eisbergmodell genannt. Und mit diesem Modell wird aufgezeigt, dass wir, wenn wir einen Menschen kennenlernen, am Anfang nur die Oberfläche sehen. Nur die Spitze von einem Eisberg guckt aus dem Wasser. Nur das, was man erstmal so sehen kann. Die Hautfarbe oder Sprache, ein anderer Kleidungsstil, eine andere Ausdrucksweise. Ob jemand pünktlich kommt oder ob er nur alle 3 Wochen da ist. Ob jemand direkt mit anpackt oder sofort nach dem Gottesdienst nach Hause geht. Das ist das, was wir so von außen sehen können. Aber was dahinter steckt, was die Person im tiefsten Inneren ausmacht oder was sie fühlt, während sie mit uns redet, das können wir nicht sehen. Vielleicht muss jemand schnell nach Hause, weil er mit dem Mittagessen zusammen ein Medikament nehmen muss. Oder weil er morgen eine Arbeit schreibt und noch ganz viel lernen muss. Wir wissen es nicht. Das können wir nicht sehen. Wir können nur sehen, dass jemand geht. Wie bei dem Eisberg liegt der größte Teil der Persönlichkeit unter der Wasseroberfläche. Er ist nicht auf den ersten Blick sichtbar. Und selbst uns, die wir selber auch so ein Eisberg sein könnten, ist nicht alles bewusst, was da unter dem Wasser so schlummert. Wir kennen selber nicht alles, was in uns Auslöser ist für verschiedene Gefühle oder für Reaktionen. Nur wenn man sich näher kennenlernt, kann man tiefer eintauchen und besser verstehen, was den anderen ausmacht und was vielleicht hinter dem Verhalten steckt oder was er vielleicht denken könnte. Wenn wir jetzt also sagen, Jesus ist die gemeinsame Basis und er verbindet im Endeffekt jeden Eisberg miteinander, dann geschieht das, dass wir eintauchen unter die Wasseroberfläche. Und damit kann ein erster Blickwechsel geschehen. Dass wir erst einmal sehen, da ist noch ganz viel, was wir gar nicht kennen. Wir wissen erstmal nur, dieses gemeinsame Fundament ist Jesus. Und es gibt ganz viel, wo wir keine Ahnung haben, wie der dazu steht, was der dazu denkt und wie dieser Mensch, was ihn geprägt hat. Aber wir wissen, da ist noch ganz viel. Und das kann uns innehalten lassen, bevor wir etwas beurteilen oder uns unsere Meinung bilden. Und wenn wir dann schon einmal unten sind bei diesem Fundament und bei Jesus, dann können wir vielleicht auch Interesse wachsen lassen an dem, was denn da hinter dieser Eisbergkruste versteckt sein mag. Was man da vielleicht alles entdecken kann. Und vielleicht ist es spannend, aufeinander zuzugehen und einander kennenzulernen. Gemeinsam zu überlegen und auch zu hinterfragen, wie kommen wir zu dem, was wir heute sind. Und ganz ehrlich, wissen wir, was hinter jeder Tradition steckt, die wir heute leben? Wenn wir zu Gott gehören, dann gehören wir auch zu den anderen Menschen, für die Jesus sich hingegeben hat. er verbindet uns miteinander. Und dann heißt es in diesem Text, und dann gibt es keine Fremden mehr, dann seid ihr nicht mehr Fremde, sondern ihr gehört zu Gottes Hausgemeinschaft. Ihr seid Teil von denen, die von Gott berufen sind. Gemeinsam sind wir die Heiligen. Und das bedeutet nicht, dass wir alle heilig gesprochen sind und gar keine Fehler machen, sondern das gehört heilig heißt, dass wir zu Gott gehören, dass wir ein Teil von ihm sind und von seinem geliebten Reich. Gemeinsam bilden wir den Leib Christi auf der Erde. Und Stück für Stück wachsen wir zusammen zu einem heiligen Tempel. Durch den Geist Gottes sind wir miteinander verbunden, die wir so verschieden und unterschiedlich sind. Und gemeinsam können wir Gottes Wirken hier auf der Erde sichtbar machen. Vielleicht auch darin, dass wir uns um Integration bemühen, für andere einsetzen, die sonst nur schräg angeguckt werden. Gemeinsam wachsen wir zusammen zu so einem Tempel. Und das, der Tempel, ist der Ort, in dem Gott wohnt. Gott in seiner ganzen Vielfalt. Und ich habe mir überlegt, ja, ich mal selber, es heißt es ja auch in der Bibel, der eigene Körper ist auch der Tempel Gottes. Gott wohnt in mir. Aber wenn ich der ganze Tempel wäre, dann wäre Gott ziemlich einseitig, ziemlich einfach, ziemlich klein. Dann hätte er nur das, was zu mir passt. Und nur dadurch, dass wir gemeinsam den Tempel Gottes werden, kann auch Gottes Größe immer mehr sichtbar werden. Seine Vielfalt, das, was er in uns Menschen hineingelegt hat, die vielen Begabungen, die in uns zusammenspielen, in denen wir gemeinsam wirken können. Wie schön, dass Gott viel größer ist, als dass er nur in mich hineinpasst oder in einen von euch. Gemeinsam können wir der Leib Gottes sein, der Leib Christi. Und damit auch für viel mehr Menschen auf dieser Welt Christus erlebbar werden lassen. Zusammenleben, zusammenwachsen, so heißt das Motto der diesjährigen interkulturellen Woche. Und wenn wir uns auf diesen Weg einlassen, einander kennenlernen und Menschen einladen, Teil dieser Gemeinschaft mit Gott zu sein, dann wird sich die Gemeinde verändern und wird sich auch verändern müssen. Das ist herausfordernd, dann wieder gemeinsam einen neuen Weg zu finden, wie man Gemeinde gestaltet, wie man das Fremde bekannt macht und wie man Ängste abbaut. In meiner Gemeinde, wo ich war, als ich Jugendliche war, gab es einen Jungen namens Dominik. Und dieser Junge hat sehr ernsthaft nach Gott gefragt und wir haben in der Jugend oft sehr rege Gespräche miteinander geführt. Er war ein Gemeindekind. Aber Dominik fiel auf, weil Dominik hatte einen Iro. Meistens hat er seine Haare grün gehabt und so zu Stacheln auf dem Kopf getragen. Und ich muss gestehen, dass wenn ich ihn nicht gekannt hätte und ihn in der Bahn getroffen hätte, dann hätte ich Angst gehabt. Wenn man ihn kannte, wusste man, er kann eigentlich keiner Fliege etwas zuleide tun. Das ist ein herzensguter, lieber Mensch, der sich sehr für andere Menschen einsetzt und der jedem Obdachlosen auf der Straße fragen würde, ob er etwas braucht. Vielleicht nicht jedem, aber der das auf jeden Fall tut. Nun war das so in unserer Gemeinde, dass die Älteren, obwohl sie ihn kannten, auch nicht alle, aber es gab einfach viele, nicht gefragt haben, warum er so rumläuft. Sondern sie haben ihn angeguckt und ihr Blick hat Verachtung ausgedrückt. Dominik ist öfter so in den Gottesdienst gekommen. Ich glaube sogar, dass er mit seinem Aussehen versuchen wollte, ausprobieren wollte, ob es stimmt, was wir in der Gemeinde sagen, dass jeder willkommen ist. Und er hat die Erfahrung gemacht, es stimmt nicht. Ich bin nicht willkommen, so wie ich aussehe. Dominik wollte tatsächlich gerne getauft werden, aber er wusste, dass wenn er aus dem Wasser steigt und seine Haare tropfend drunter hängen, dass sie so bleiben müssen. Er darf nicht aussehen, wie er gerne aussehen würde. Vielleicht auch nur zu provozieren, das weiß man natürlich nicht, aber trotzdem hat er das gespürt, hier geht das nicht. Er hat sich dann bei den Jesus Freaks taufen lassen, wo alle so aussahen und ich glaube, wo sich vielleicht die, die nicht so aussahen, gedacht haben, hier bin ich nicht ganz zu Hause. Er hat da so seinen Ort gefunden. Und trotzdem ist es die Frage, es war vielleicht nur eine Äußerlichkeit. Aber wenn er diese Äußerlichkeit hätte verändern müssen, dann wäre es viel mehr gewesen als nur eine Äußerlichkeit. Es ist herausfordernd und es ist wirklich nicht einfach, wie man mit so etwas umgeht. Und ich muss trotzdem sagen, genau dafür bin ich Pastorin geworden. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass wir Räume schaffen, wo Menschen sich wohlfühlen. Und ich bin genauso am Ringen damit, wie man das wirklich schaffen kann und wie man das erreichen kann, dass sich die Menschen zu Hause fühlen, auch wenn sie anders sind und wenn sie anders bleiben. Das ist ja das Wichtigste. Dass sie auch so bleiben wollen manchmal. Aber das ist etwas, was ich mir wünsche, dass wir über diese Basis von Jesus Christus auch in unserer Andersartigkeit immer wieder mehr zusammenwachsen können und uns daran freuen können, dass ein Mensch, der so anders ist als ich, trotzdem Jesus lieben kann. Dass wir das aushalten, dass wir manchmal oder mit manchen Leuten immer wieder in Diskussionen kommen. Aber wenn wir das schaffen, dann geschieht eigentlich etwas ganz Großartiges. Weil es ist schön, in solchen Leuten Jesus zu entdecken und zu merken, er ist so anders. Und er erreicht ganz andere Menschen als ich, mal ganz ehrlich. Wenn man so aussieht, kann man andere Menschen erreichen, als je jemand von uns erreichen könnte. Wenn wir das erkennen und wenn wir einander durch diese liebenden Augen Gottes sehen, dann werden die Mauern wirklich eingerissen. Dann können wir zusammenwachsen, auch wenn wir ganz verschieden sind. Wir können zusammenwachsen, verbunden durch Christus und durch seinen Heiligen Geist. Amen.